So, wir sitzen zu dritt in einem Raum. Das ist irgendwie für
ist das deine Anmoderation, Jürgen?
Ja, wir starten hier einfach so total schlafschwanzig rein wie
ich
immer.
Ich fahre jetzt nach München, nehme dir alle deine Fernsehpreise aus deinem Preiszimmer raus, wenn das deine Anmoderation war.
Wie würdest du die Sendung machen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sunset Club. Wir sind eure Hosts, Joko Winterscheid.
Das bin ich, hallo.
Und
Sophie Passmann.
Das bin ich, hi. Yeah.
Und jetzt haben wir noch einen Special Guest, wir haben es an dem Yeah gehört. Es ist
John Hübner.
Da ist er wieder.
Wir sind, wie ihr hört, ein bisschen aufgedreht, weil wir im selben Raum sitzen, zu dritt.
Wir sitzen in einem Raum.
Zu dritt in einem Raum.
Und wir haben, ich will fast sagen, unsere Lieblings-Special-Folgen, weil unser...
Waren die mit Charlie Hübner.
Wir haben ja schon entschieden, dass du wiederkehrender Gast bist gegen deinen Willen. Ja. Du hast dann einen Vertrag unterschrieben.
Hast du ihn auf der Straße getroffen und hier reingelotst?
Nee, wir haben ihm so ganz fahrige Verträge geschickt, die hat er aus Versehen unterschrieben und jetzt muss er einmal im Monat kommen.
Ich habe die gar nicht unterschrieben. Ich weiß gar nicht, wer die unterschrieben hat. Ich kriege immer so einen Anruf, ich soll kommen.
Ja. Und jetzt bist du da.
Ich fände aber gut, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wer ihr seid.
Wer seid ihr?
Ja. Also soll ich anfangen?
Ja, genau.
Also mein Name ist Joko Winterscheid. Ich bin seit 20 Jahren im Mediengeschäft und wollte mit 50 aufhören. Das heißt, ich habe noch 6 Jahre.
Sehr gut. Oh Gott, ich bin schon 50.
Mein Name ist Sophie Passmann. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin seit 15 Jahren im Mediengeschäft.
Und wolltest du wann aufhören?
Ich wollte vor 5 Jahren aufgehört haben.
Ich wollte aufhören.
Aber ich habe festgestellt, dass feministische Sachbücher schreiben gar nicht so viel Geld einbringt, wie erhofft. Deswegen muss ich noch ein paar Jahre und versuche jetzt einfach noch 3-4 Jahre zu machen. Und dann glaube ich ehrlich gesagt, dann sollte die Villa im Tessin ja abbezahlt sein.
Ich hatte mal ein Konto im Tessin. Und
das klingt wie die letzte Folge, die du aufnimmst, bevor der große Steuerskandal von Joko Winterscheid.
Und ich möchte jetzt einfach mal klar Tisch machen. So, und ich möchte sagen, das ist alles versteuertes Geld gewesen. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Lassen Sie mich hier in Ruhe. Sie wissen, wer gemeint ist.
Charlie, wer bist du denn? Jetzt stell dich mal vor.
Ich bin Charlie Hübner. Ich bin seit 30 Jahren im Schauspielergeschäft und ich wollte vor 5 Jahren aufgehört haben, werde aber noch 20 Jahre machen dürfen.
Ja.
Müssen, wollen, können.
Ist das in dem Geschäft dann so, dass man an so einem Punkt ankommt, wo man sich denkt, hätte ich doch mal irgendwie einen Ausstieg gefunden? Ich kenne das nur von mir, dass man immer wieder in so Situationen war, wo man wirklich gesagt hat, Entschuldigung, fickt euch alle, ich schmeiß hin, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Und dann kam aber wieder was, wie jetzt zum Beispiel, wer steht in die Show? Kannst du ganz viele Leute fragen, hier Schmitty, Baywatch Berlin und so, ne? Der würde dir die Ohren vollholen.
Die beiden großen Personen von Florida, Schmitty und Baywatch Berlin.
der würde er sagen, was das für eine Katastrophe war, aber weil du sagst, du bist so lange dabei, weil da klang so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit raus, dass du sagst, jetzt schon viel zu lange eigentlich.
Ja, ich habe schon vor 20 Jahren mal mit Theater aufgehört, dann wieder angefangen, weil Jürgen Gosch damals, ein großer Theaterregisseur, mich fragte für Zürich. Dann
ist das der von den Fischimbissen?
Nee, eben nicht der. Ich war dann mal irgendwann auf Sylt und sah Jürgen Gosch und dachte, hä, das verstehe ich jetzt gar nicht, wieso Jürgen Gosch, also das gibt einfach zwei Jürgen Gosches.
Ja, okay.
So, und der hat mich dann gefragt und das war so ein Wunsch. Und der fragte dann, ob ich bei einem Stück mitmachen will. Und das ist so wie, ja, das ist einfach eine große Ehre, ne? Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich jetzt wieder Theater und zack. Ist das schon wieder 14 Jahre her, ne? So.
Ich hab dazu zwei Fragen, beide meine ich total ernst. Wie lange halten bei euch diese Ich-schmeiß-hin-Phasen an? Weil ich komme da auch mittlerweile an den Punkt und ich bin ja wirklich zu jung dafür und auch wirklich noch nicht lang genug im Geschäft.
Das muss ich mir vorstellen, du bist nicht mal 30. Das müssen wir
ich bin nicht mal, aber ich mache ja, ist ja kein, ich mache ja wirklich seit 15 Jahren diesen tollen Job. und ich denke mittlerweile, ich bin 29 und habe so Phasen, wo ich denke, ne, wisst ihr was? Ich mache Herrenschneider. Ich ziehe nach Mailand, mache Herrenschneiderin, meine Ausbildung.
Aber auch gut. Ich ziehe nach Mailand, ich ziehe nach Paris.
Ich mache Herrenschneider.
Ich miete mir dein Atelier und ich werde Künstler.
Ja, die werden doch suchen nach deutschen Herrenschneiderinnen.
Absolut.
Und wie lange dauern diese Phasen bei euch? Ich habe gar keinen Bock mehr. Fickt euch alle. Ihr wollt doch alle nur an meinen, weiß ich, man denkt ja auch so komisches, ihr wollt ja, ihr nehmt und nehmt und nehmt und dabei ist es völliger Quatsch. Man ist in so einer
Man gibt und gibt und gibt.
Ja, ja.
Ich wollte, also unterschiedlich. Also die Theaterpause damals, die war 5 Jahre. Das war auch, also wirklich, die wäre auch länger gegangen, wenn ich Jürgen Gosch angerufen hätte. Glaubst du dir selber das nicht und wirst unglaubwürdig für die anderen in der Arbeit und ungeduldig und schlechtlaunig und so. Aber das kann schon dauern. Ich bin aber auch Mecklenburger, da dauern die Dinge eh lange.
Das ist bei Nordrhein-Westfalen. Also bei mir ist tatsächlich immer, ich sehe unfassbar impulsgetrieben. Ich sehe andere Sachen und denke denken mir dann
man,
immer.
Man kann den Leuten nur vors Gesicht gucken, wie Tommy Schmidt jetzt sagen würde.
Ja, das ist sehr. Also ich teile jetzt ein großes Geheimnis mit euch. Ich bin sehr impulsiv und habe tatsächlich immer so, ich bin auch ganz schnell abzulenken. Irgendwann bin ich mal mit einem, guck mal, und schon fange ich an, eine Geschichte zu erzählen und verlasse den Fach. Okay, zurück zu der Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte.
Wir wollten eigentlich die Anmoderation fertig machen, aber machen.
Aber egal. Und habe aber dann immer so Phasen, wo ich so wahnsinnig neugierig auf anderes bin, weil ich mit Mitte 40 dann an so einen Punkt komme, wo ich feststelle, dass ich das mittlerweile 20 Jahre mache. Und ich habe dann immer so das Gefühl von, also das ist ja mega alles. Und ich finde das total krass, was so das Leben mit mir gemacht hat oder was aus meinem Leben so geworden ist, wenn ich bedenke, was für einem kleinen Dorf ich da groß geworden bin und dass am Ende das daraus entstanden ist, dass ich jetzt mit euch hier sitze und darüber reden kann, was meine Story ist. Und trotzdem denke ich mir dann immer so, und das ist das, wo ich mir manchmal Sorgen drum mache bei mir selber, was gibt's denn da noch? So wirklich komplett andere Sachen nochmal zu machen und auch nochmal so einen ganz anderen Input zu kriegen, weil das ist ja das eine in dem, was man so hauptberuflich macht, ist ja immer nur Output. Und ich brauche aber auch Input, um Output generieren zu können. Und
so sieht's aus, ja.
Und das fehlt mir manchmal, dass ich so eine Zeit habe, um wirklich Sachen aufzusaugen, um dann auch wieder die Energie habe, um was rauszulassen.
Ich habe mal gehört, dass Daniel Day-Lewis, entschuldige.
Ja, deswegen will ich, ja.
Der hat, dieser große Schauspieler, einer meiner großen Vorbilder, und der hat immer wieder, zumindest gibt es die Geschichten, ob das stimmt, weiß ich nicht, der hat dann immer so einen Rücktritt erklärt nach so einem alle Preise der Welt, sowieso nur alle 6 Jahre ein Kinofilm, ist nach Irland gegangen und hat dann Schuster gelernt.
Geil. Das war Italien tatsächlich und das war bei nach There Will Be Blood mit Paul Thomas Anderson.
Genau.
Und der spielt ja jetzt wirklich gar nicht mehr. Weil der hat einfach wirklich gesagt, ich mach nicht mehr, fickt euch alle, ciao. Und hat dann nie wieder einen Tag vor der Kamera gestanden.
Ja, er hat noch Lincoln gemacht und hat dann in Irland auch, also er hat wirklich dann diese Handwerksberufe erlernt. Wieso? Und das ist genau das, was du meinst mit Output und Input. Ich kenne das auch total. Oder dass dann auf einmal sagt einer, willst du nicht Regie führen vor 8 Jahren? Und bisher war das irgendwie immer so breiig im Kopf. Mhm. Ja, bitte danke sagen kann ich jetzt auch noch. Also,
und das ist es nämlich. Da können wir jetzt mal offen sprechen. Der Job des Regisseurs ist kein echter. So,
naja, dann auf einmal
bitte
merkst du,
danke sagen kann ich auch noch. Finde ich gut.
Und dann kriegst du so, okay, dann triffst du Matthias beim Casting oder so und dann merkst du, okay, das ist schon
Matthias Schweighöfer,
genau. Und dann kriegst du so, okay, das ist erst mehr. Aber ja, irgendwie interessiert mich das. Dann geht man dem 8 Jahre nach und am Ende hast du jetzt was gelernt. Es war super, ich habe total Blut geleckt, aber ich bin auch richtig alle gewesen. Also so alle wie nach keiner großen Rolle. Also das war wirklich was Neues.
Ich finde das so toll, dass wir uns jetzt schon verquasselt haben. Ich habe übrigens eine Flasche Wein mitgebracht, weil ich mich so darauf gefreut habe, mit euch in einem
Das finde ich insofern toll, als dass ich seit ungefähr 6 Wochen kein Alkohol getrunken habe und ich das nicht weiß, wie gut das ist, dass wir jetzt hier eine Flasche stehen haben, weil es kann sein, dass es hier gleich
ganz anders als sonst, meinst du? Also.
Ja, richtig.
Also wir können ruhig weiter. Ich habe noch, während ich den, es ist übrigens
haben wir auch einen Öffner,
es ist Rottwein aus Norditalien. Ist dieses potenzielle Austreten aus einem Job auch seit Social Media schwerer, weil man hat ja den Drang, das anzukündigen, weil früher, als du aufgehört hast mit Theater, konntest du ja nirgends posten, Leute, ich bin übrigens raus bei Theater. Und ich habe das Gefühl, alle 2 Jahre schreibt irgendjemand, ich mache keine Musik mehr, nur um dann 3 Jahre später doch noch ein Album rauszubringen und dass man dann vielleicht ein bisschen impulsgetrieben mittlerweile auf seinen Kanälen irgendwas rausballern möchte, wenn man 2 Monate denkt, ich will jetzt nicht mehr.
Ich liebe das Geräusch. Ja, das ist einfach
wunderbar. Okay, aber jetzt kommt es noch besser, warte.
Meditativ.
Okay. Oh. Ich habe das eher, das wollte ich nämlich eben noch gesagt haben, dass man durch diese ganze Social-Media-Nummer immer so Ablenkungsmanöver geschickt bekommt, wo man denkt, ah, das gibt's ja auch noch, ah, diesen Ort gibt's ja auch noch, ah, guck mal, da kann man auch leben, ah, das ist ja ein interessanter Lebensentwurf.
Das ist aber eine Joko-Krankheit. Ich glaube, das ist nicht etwas, was sich auf alle übertragen lässt. Ich glaube, dass du hast manchmal so Tage, wo du so 37 Videos postest und dann merkt man, da stelle ich mir so richtig vor, wie du so einen freien Tag hast und einfach auf der Couch bist und mir so, wow, das gibt es? Das ist die krasseste Schlucht aller Zeiten. Und dann postet ihr, da will ich mal hin. Und dann weiß ich ganz
aber
genau.
Aber 1:1. Wenn ich zeige, also ihr könnt wirklich, also das ist 100% richtig, die Beobachtung. An Tagen, wo ich viel poste, habe ich Zeit. Und an den 443 anderen Tagen im Jahr, wo nichts gepostet wird, habe ich leider keine Zeit. Das ärgert mich auch immer richtig doll, weil ich dann merke, wenn ich in so einen Flow reinkomme, wie viel Spaß Social Media machen kann, wenn man so Quatschsachen. Ich habe gestern oder vorgestern so ein Video von so einem Baby, was so warmes Wasser über den Kopf geschüttet bekommt. Und das war wirklich, das lag so total zufrieden.
Wellness-Taufe.
Genau, das war sein erstes Mal im Spa.
Wabali-Baby.
Wabali-Baby.
Wir stoßen einfach kurz an, bevor du
die Geschichte erzählst.
Wohlsein. Schön, dass wir zusammen sind.
Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir hier sein können, alle zusammen.
Ja. Auf das Nicht-Aussteigen.
Ich habe schon wieder vergessen, was ich erzählen wollte. Aber
ja, das Baby. Nein, das Baby. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nein, ich wollte nur saufen.
Hast du auch nicht?
Habe ich schon.
Genau, das Baby mit dem warmen Wasser. Ne?
Aber dann bin ich so froh, dass mir dann, weil das hat so mein Status an dem Tag wieder gespiegelt, weil das war der Tag, an dem ich die 21%-Quote bei Wesley die Show bekommen
Warum
habe.
Nimmst du mir das denn jetzt vorweg? Also nein, das ist dein...
Es tut mir leid, aber...
Es geht auch um mich. Aber,
in diesem Podcast geht es auch um mich. Mir reicht es, dass du immer die Geschichten von dir erzählst. Ich will sie auch mal erzählen dürfen. Und dann hatte ich irgendwie so diese Moment von, dass das eigentlich genau mein Zustand war an dem Tag. Aber das ist die Beobachtung ist so scharf, von dir zu sagen, das sind die Tage, wo man Zeit hat. Und ich habe aber dann immer so dieses, sonst konsumiere ich nur und sehe dann wirklich immer so Geschichten, wo ich mir denke, ach, und ich weiß, dass das ganz viel so Gelaber von irgendwelchen Leuten ist, die dann irgendeine Scheiße da auf Instagram posten, wo man weiß, das ist nicht die Realität ihres Lebens, sondern das ist einfach nur bla 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 für Social und für eine große Followerschaft. Aber manchmal denke ich mir dann so, was wäre, wenn man einfach mal so einem absurden Typen, der da auf Insta so eine Kacke labert, all diesen Ratschlägen folgt und daraus eher so ein Projekt macht und guckt, was wird denn da draus? Das würde mich ultra reizen.
Meinst du dieses morgens kalt duschen, diese ganzen Weltverbesserungsgeschichten? Ja,
kalt duschen mache ich schon seit 2 Jahren. Das habe ich auch von Insta und das ist wirklich the shit. Liebe ich wirklich.
Duschst du auch kalt?
Ja.
Aber du machst du auch so, du bist doch bestimmt so, du bist für mich potenziell der Typ aggressiv saunieren.
Bitte?
Gewesen, also richtig schlimm.
So richtig schlimm so und dann auch so.
110 Grad und so.
Und dann aber sofort wirklich? Ins Eisbad.
Und dann kommt eine sehr schöne Saunageschichte. Köln, Neptunbad. Ich war mit einem Kumpel
weiß ich nicht,
da.
Ob das ist ein FSK 12 Podcast.
Nein, so. Und dann war so ein junger Aufguss-Lehrling und es war so eine 90 Grad Sauna.
Daniel DeLuis war das.
Es war so, genau, so, es war, also man könnte denken, es war Daniel DeLuis als 19-jähriger Aufguss-Lehrling. Und dann hat er uns so Pfefferminzöl zum Einreiben gegeben, um dann aufzugießen und hat uns allen zu viel gegeben und dieses Pfefferminzöl, also wir froren dann so Eis, also ein, das Öl verteilte sich über den Körper und er wedelte uns heiß und es schloss sich alles und auf einmal glühten wir richtig, es war richtig die Hölle, man ist dann in die eiskaltes Wasser gegangen, in die frische Luft, man ist nur runterkühlt, man hat kalt geduscht, das Öl verschwand nicht, man blieb gefangen in der Hitze, das war wirklich, und da habe ich ab dem Moment gesagt, jetzt sauniere ich einfach nur nochmal, wir saßen 2 Stunden so draußen, bis wir endlich wieder irgendwie normal temperiert
waren. Euch gefühlt habe. Ich hatte mal ähnliche Situation im Winterurlaub mit einem Freund. Ich weiß nicht mehr, was das war, mit dem wir uns einreiben sollten, aber der fing sich so einzureiben und in dem Moment, als er anfing, sich im Genitalbereich
einzureiben,
meinte der Saunameister, ganz wichtig, nicht für den Genitalbereich, weil das wird unerträglich gleich. Und Entschuldigung, ich sag's, Flo, mein Kumpel guckte mich nur mit so großen Augen an und ich habe nur so mit den Kopf geschüttelt, so, das hast du nicht getan. Und er wollte sich aber natürlich nicht die Blöße geben, jetzt den Raum zu verlassen, bevor es überhaupt losgeht, weil das ist ja auch ein Riesenaffront, wenn da der Aufguss vorbereitet wird, ne, dann bleibt man drin, man macht die Tür nicht nochmal auf und verlässt das Ding, sondern dann war es halt so für mich so, okay, fuck, ich muss jetzt bleiben. Und er hat gelitten, der hat guckt, der saß da immer, das, ey, das war ein Schmerz, das kannst du dir nicht vorstellen.
Saunieren ist eine Sache, von der, die ich immer versuche zu machen, weil ich denke, man kommt doch irgendwann ins Saunaalter und dann sitze ich so einmal im Jahr... Sitze ich einmal im Jahr in so einer Sauna, in so ein, irgendwie, dann geht man in so ein komisches Entspannungsspa oder ist irgendwo oder sucht sich irgendeine Sauna in der Stadt oder irgendwo in der Nähe. Und dann sitzt man da und dann sind immer so drahtige Yoga-Menschen, die so im Schneidersitz ganz oben sitzen und schon drin sind, wenn man reingeht und so ganz aggressiv entspannt die Augen geschlossen haben und so atmen und man sitzt da und ich sterbe nach 2 Minuten vor Hitze und denke, wie kann das irgendjemand freiwillig machen? Aber komischerweise merkt man dir an, dass du mit Saunieren was am Hut hast.
Ja, das ist... Ich
Sauna eher.
Das wusstest du gar nicht.
Nee, das wusste ich nicht. Du wirkst einfach wie jemand, der sauniert.
Aber wirklich 110 Grad? Nein.
Das haben wir gemacht. Ja, ja.
Damals?
Wirklich? Ja, ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das wären ja heute 50
nein, heute,
Mark.
Heute wäre es mir zu heiß auch. Aber damals war es irgendwie wie so... Ich glaube, es war so ein Standard, den wir uns einfach alle reingekloppt haben. Das war vielleicht zu viel Alkohol, der rausgeschwitzt muss. Ich kann dir nicht den Grund sagen. Ich tat es einfach.
Ich habe
110, also ich finde 90 schon unerträglich. Ja. Aber ich bin eher so der 80-85 Typ, aber 110 ist...
Könnte ich so ein Herrengespräch-Button bekommen für die nächste Folge?
Nee, so Schnauze!
Ich würde okay. Nämlich bevor, also ich möchte auch ein bisschen über die Woche sprechen, wenn es okay ist. Ich wollte einmal sagen, herzlichen Glückwunsch zu 21% Quote für Wer steht mir die Show, erste Vielen Folge. Dank. Bin sehr stolz gewesen, obwohl ich nichts damit zu tun hatte. Ich saß da und dachte, das ist meiner. Das ist mein Junge.
Das hat er mir zu verdanken.
Das, genau, ich habe ihn groß gemacht. Ich habe Joko ja erfunden.
Gratulation. Aufkomm.
Ja, komm. Auf 21%.
Gratulation.
Da muss ein alter Tatortkommissar lang für stricken. Ich möchte die heitere Stimmung nicht drücken. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es für mich ein schwieriges Wochenende war. Weil,
wie waren die Fußballergebnisse?
Travis Kelce, der Freund von Taylor Swift, war in Deutschland.
Oh.
Weil sein Team
in Frankfurt.
Die
Kaiser Chiefs. Kansas City Chiefs.
Die haben ja gespielt gegen
Chicago, ne?
Andere?
Delphin? Gegen andere. Delphins, gegen Delphin Chicago?
Gegen andere, ja. Auf jeden Fall. Haben die da richtig gekickt, haben die den Ball. Und ich habe kurz überlegt, wie es mir gehen würde, wenn Taylor Swift damit hinreisen würde. Weil dann wäre ich im selben Land wie Taylor Swift und wäre nicht.
Entschuldigung.
Und ich muss sogar sagen, dass die wenigsten werden es mitbekommen haben, aber ich habe in der letzten Zeit öfter über Taylor Swift geredet und über Travis Kelce. Und das hat wohl die NFL-Presseabteilung Deutschland mitbekommen und hat gesagt, willst du nicht vorbeikommen zu einem Dinner davor?
Hau ab.
Und ich konnte aber nicht und habe gedacht, wenn ich erfahre, dass Taylor Swift da ist, dann sterbe ich. Ich glaube einfach, ich habe jeden Morgen, das ganze Wochenende bestand daraus, mit zitternden Händen TikTok zu öffnen und erstmal zu suchen, Taylor Swift Germany. Und ich habe wirklich, so wie wenn man erwartet, dass irgendwie, weiß ich nicht, der Ex-Partner sich verlobt, 2 Monate nach der eigenen Trennung oder so eine Scheiße, habe ich gedacht, also nicht, dass mir das jemand passiert wäre. habe ich wirklich, was passiert, wenn ich jetzt sehe, dass Taylor Swift schön auf der Zeil am Shoppen ist bei Sephora? Und dann 100%. Würde ich ja wissen, dass ich die potenziell hätte treffen können. Und es gab eine Taylor Swift-Imitatorin, die einen halben Tag durch Frankfurt gelaufen ist, um so zu tun, als sei sie Taylor Swift. Und ich habe diese Videos gesehen, mir ist wirklich mein Herz in die Hose gerutscht. Und ich war so erleichtert, als ich dann Beweisfotos gesehen habe, dass Taylor Swift zu dem Zeitpunkt, in dem sie im Flugzeug sein müsste, um noch rechtzeitig zum Spiel zu kommen, in New York war. Und das war wirklich emotional sehr, sehr belastend für mich, muss ich ehrlich gestehen.
Das verstehe ich zu 100%.
D'accord.
Und dem möchte ich auch gar nichts hinzufügen, weil ich will nicht wissen, was du da durchgemacht hast.
Und es war wirklich schwierig für mich und dann habe ich natürlich auch versucht, mich für dann das Spiel zu interessieren, weil ich dachte vielleicht, ich habe jetzt auch ein Travis Kelce Trikot, heute habe ich ein David Beckham Trikot an, weil ich gemerkt habe, man kann so einen gewissen Schlag Mann wahnsinnig sauer damit machen, wenn man Sporttrikots trägt von Sportarten, von denen man keine Ahnung hat, und seitdem sammle ich die. Ich habe von 4 verschiedenen Sportarten, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, ganz viele
Sporttrikots.
Aber
das ist ein sehr gutes, aber ist das ein Original oder ist das so eins
aus
Lorette Mar?
Ich glaube, ich habe das geschenkt bekommen. Das ist ein echtes.
Ja, ist es ein echtes?
Weiß ich nicht. Woran würde man das erkennen?
Ich dachte immer, dass das Wappen vorne draufgenäht ist. Das ist nur so geprintet.
Ich glaube auch, dass die nicht dieses England auf den Ärmeln stehen.
Hallo, das ist ein echtes.
Das ist ein echtes.
Ja, ist ein absolut echtes.
Absolut ist echtes. Wegen England. Das steht England drauf.
Und was eine andere Sache, und die meine ich jetzt mal wirklich ernst, die mich wirklich total schockiert hat. Es gibt einen NFL-Spieler, ich weiß nicht mehr, für welches Team er spielt, der heißt Tua Tagovailoa. Der ist Hawaiianer. Und der war in Frankfurt. Und dann hat er, ich glaube, nach dem Spiel gab es eine Pressekonferenz und dann haben eben auch die ganzen deutschen Sportjournalisten durften in ihrem in the German accent durften die eine Question asken. Und dann hat ein Sportjournalist, und das hat mich wirklich schockiert, eine Frage gestellt, und zwar: How do you pronounce your name? Und der ist da wahnsinnig charmant drüber. Also ich dachte wirklich, dass das vorbei ist, dass man Leute, deren Namen nicht sofort auf den ersten Blick irgendwie ultra US-amerikanisch Mayflower-mäßig oder eben ultra urdeutsch klingt, dass man die wirklich noch fragt, how do you pronounce your name? Und dann auch noch in einer Pressekonferenz vor allen anderen Leuten, weil du ja sofort diesen Menschen den Stempel gibst, du kommst ja irgendwo anders her.
Ja,
und der besitzt die Frechheit, da kommt dieses Team dahin und der benutzt diese eine Frage, die er stellen darf, eine Frage zu stellen, die der auch wirklich hätte lösen können, indem er bei YouTube einmal ein Interview mit diesem Mann sich anschaut. Und dann hat der Spieler sogar wahnsinnig charmant darauf reagiert und wollte fragen, was glauben Sie denn, so in die Runde gefragt, um das ein bisschen zu deeskalieren, cool, wie man den ausspricht. Weil der hätte ja auch einfach sagen können, fickt euch alle, wirklich, dass man 2023 so eine zutiefst rassistische Frage stellt. Und dann hat wirklich der Journalist gesagt, I don't know, I have no idea. Und der Name, ich habe den gerade einfach abgelesen, weil den spricht man so, wie man ihn liest. Und das hat mich wirklich richtig doll schockiert. Und ich dachte nicht, dass Journalisten
Deutsch
das noch machen.
Deutsch schockiert ist wahrscheinlich das richtige Wort, weil das ist so typisch, das klingt so bescheuert zu sagen, das ist so typisch deutsch. Aber bei sowas habe ich das Gefühl, passiert das eigentlich auch in anderen Ländern oder warum muss das immer bei uns passieren?
Ich fand das so wahnsinnig peinlich und so unangenehm. Und das ist ja, also du gibst ja als Journalist zu, dass du nicht mal die basalste Aufgabe erfüllt hast, nämlich mal kurz zu gucken, wer ist der Typ.
Na, dich also, vorbereiten, ne? Also, dass du
wie sagst, spricht man deinen Namen aus? Das ist so ganz gut. Wann sind sie denn eigentlich geboren? Für welches Team spielen sie? Also, das hat mich wirklich. Da wollte ich einmal kurz meine Reichweite nutzen. Um meine Reichweite verantwortungsvoll nutzen, um zu sagen, so nicht. Nee. How do you pronounce your name? Alter, das hat mich wirklich sauer gemacht. Der arme Mann.
Und ich hatte gedacht, dass du jetzt sagst, der Superstar Patrick Mahomes. Weil das ist ja eigentlich der Superstar von den Kansas City Chiefs. Ich weiß, dass Kelce, also die beiden sind so. Ich hab nur Quarterback, habt ihr Quarterback gesehen?
Nee, noch nicht. Ich hab jetzt eure Empfehlung gehört.
Wobei damals als hier, was war das, die NFL Europe gab es mal, glaube ich, hieß die. Da gab es Düsseldorf Rheinfire, da bin ich mehrfach gewesen, habe mir das Spiel angeguckt, da war ich aber 16.
Hast du da auch einen Rhein gefeiert?
Ja, so ungefähr war das. Und da dachte man schon so, das ist ja ganz geil. Also es ist dann so Frankfurt Galaxy hießen die, glaube ich, und Düsseldorf Rheinfire und wie die anderen alle hießen, weiß ich gar nicht mehr. Und da hatte ich mal so eine kurze Zeit, wo ich eine Faszination für die NFL hatte. Und dann gab es jetzt diese Quarterback-Doku. Und über Patrick Mahomes bin ich 100% hooked worden, weil dieser Typ einfach so unfassbar spielt. Und gleichzeitig man aber so fasziniert von diesem Charakteren ist, weil auf einmal, du klangst eben so, als wenn du eine gewisse Faszination für den Sport hast, weil du dann irgendwie auch meinst, haben die nicht gegen die und die gespielt?
Ja, ja.
Also,
ja.
So tief bin ich da noch gar nicht drin. Also ich könnte dir jetzt nicht alle Teams nennen, die dann welchen
Dings...
in welchen Konstellationen auch spielen. Aber Patrick Mahomes in Frankfurt zu sehen, weil der hat auch so eine unfassbar geile Stimme. Der hat irgendwie so eine ganz komische Stimmfarbe, die so, kann man gar nicht nachmachen. Und ich hätte so gerne dieses Spiel gesehen, aber bin nicht eingeladen gewesen wie du.
Ja, das ist ja auch einfach, ich finde, das hat auch so eine krasse theatrale Kraft und diese, es ist ja wie so eine Show auch mit diesen Positionen, mit dem Laufen, mit, das hat ja was Tänzerisches auch, obwohl es dieser Kampf ist eigentlich, mit diesen Rüstungen. Und dann sind ja wirklich so wie Heroes auch. Also jetzt nicht Heroes, weil sie was Heldenhaftes leisten, das tun sie auch, sondern so das Klischeebild eines Hero, wenn die dann danach auch ihre Interviews geben mit diesen Mützen und diesen Shirts und es hat alles so eine Kraft. Und das meine ich überhaupt nicht männlich, sondern einfach aus der Sache heraus. Ja. So. Das hat ja alles so eine Anspannung und dann musst du aber trotzdem total kreativ sein. Das ist,
aber das finde ich total interessant, aber das stimmt natürlich. Du hast immer so krasse Formationen, eigentlich, genau, in denen sie stehen. Ne? Alles ist super taktisch durchdekliniert, weil du ganz genau weißt, es gibt keine Zufälle. Das ist auch so eine schöne Szene in dieser Doku, wo der eine erklärt, wie viele, also pro Spiel, wie viele Spielzüge er eigentlich mit welchen Kürzeln im Kopf haben muss und man sich so denkt, Alter, das ist insane. Und da gab es auch eine Szene, ich will jetzt gar nicht spoilern, aber da gibt es so viel, was man spoilern könnte, das ist nicht schlimm, wenn ich die einfache Spoiler, wo er dann sagt, ihm ist der Spielzug nicht eingefallen. Er wusste nicht, wie er meinte, bla bla bla, Dings,
Text vergessen.
Text vergessen, so hatte einen Texthänger, aber alle wussten, was er meinte und trotzdem funktioniert das. Das finde ich aber so krass an dem Spiel, weil es halt gar nicht so wie Fußball ist, da läuft der Ball und dann guckst du, okay, jetzt können wir ungefähr diese Situation spielen, sondern es ist so ganz klar, die sehen, sprechen sich auch ab, wie das Gegenüber sich dann formiert vor dir und dann können sie schon erahnen, die haben gecheckt, was wir vorhaben. Nee, die haben gar nicht gecheckt, was wir vorhaben. Oh, die werden jetzt gleich hier aber ins Leere laufen, wenn sie feststellen, dass das unser Spielzug ist und was dieser Mahomes auch für eine Technik hat. Aber es ist ultra faszinierend. Also wirklich, wenn man auch nur, und ich finde es so absurd, dass dieser Sport gerade so, nicht gerade so, ProSieben hat ihn ja in diesem Land groß gemacht, aber dass das gerade so rüberschwappt und man sich so dem nicht entziehen kann. Und ich finde das Interessante daran aber, dass das A, mit so einer Doku einhergeht, ne? Also dass die NFL so smart ist, eine Doku irgendwie zu lancieren, wo es um die Quarterbacks geht, die wichtigsten Spieler in so einem Team sind. Dann diese Spiele in Europa stattfinden, weil doof gesagt, das wäre ja so, als wenn ein Bundesligaspiel an einem Wochenende in den Staaten stattfindet.
Genau.
Weil die kommen ja wirklich nur für dieses Spiel rübergeflogen, kann man jetzt auf anderen Ebenen von halten, was man will, so. Aber wie verrückt, dass die das eingehen, weil ich finde das dann auch so bizarr. Du hast ja dann manchmal, keine Ahnung, in der Formel 1, wenn die Fahrer dann sagen, ich bleib dann in meiner Zeitzone und das Rennen ist auch so gelegt, dass das international in den Zeitzonen so funktioniert, dass die gar nicht erst sich auf die Zeitzone einstellen müssen, sondern dann fahren können, wenn sie topfit sind.
Ach so, dass die bleiben in ihrem Land und fahren für sich.
Nee, die haben dann...
Ich mach das remote.
Um den Biorhythmus nicht durcheinander zu bringen, bleiben die dann wirklich schlaftechnisch so in ihren Zeit und auch Essensaufnahmen bleiben so, wie wenn du, keine Ahnung, in Deutschland 15 Uhr ist, machen sie dann Mittagessen, obwohl es da 2 Uhr morgens ist.
Ach krass, ja.
Damit quasi der Körper sich nicht so umstellen muss, weil die halt so hochgezüchtet sind, dass die in dem Rennen funktionieren. Und ich finde es so krass, dass die aber rüberkommen, hier 3 Tage Training machen, was ja auch physisch super anstrengend ist, in dieser anderen Zeitzone zu sein, dann dieses Training zu absolvieren und dann wiederum aber auf dem Platz zu stehen, ein Spiel zu spielen, was für die Liga Relevanz hat, wo du weißt,
Ach, das war ein echtes Spiel. Das ist ein Freundschaftsspiel.
Nee,
das ist, also mein Verständnis ist, das genau, ist ein Ligaspiel.
Das ist das Ligaspiel.
Deswegen sage ich, das wäre so, als wenn Borussia Dortmund und Bayern nach New York fliegen und sagen,
ich dachte, das sei irgendein PR-Spiel gewesen.
Das ist NFL, das wird jetzt immer mehr werden. Also das ist eine richtige klassische Expansion, die jetzt, weil die Fanschaft hier so riesig sein muss.
Ich will es nur einmal hier öffentlich sagen, Travis Kelce spielt anders, wenn Taylor Swift anwesend ist. Also seine Stats sind tatsächlich anders. Man sieht einen klaren Unterschied. Das würde eigentlich naheliegen.
Ich liebe es, wie du dabei grinst, wenn du mich anguckst. Deine Stats sind anders mit so einem Blick zu mir rüber. So.
I know sports. Ja. Das würde naheliegen, dass auch die deutsche Football-Redaktion, die ja diese Shows dann so, die Spiele umringt, dass die langsam einen Taylor Swift-Experten bräuchten.
Ah, okay. Ja, ja, also ist angekommen.
Jemand, der ins Studio kommt und dazwischendurch mal sagt, naja, es ist unwahrscheinlich, dass sie diese Woche zum Spiel kommt, weil sie ist ja gerade in Mexiko auf Tour. Hatten wir ja gesehen gehabt, weil ihr Album kommt ja bald raus. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nötig wäre, weil wenn man den Sport ernst nimmt, dann will man...
Ich könnte dich vermitteln, ein guter Freund von mir ist da in charge.
Ich würde mich da einfach mit einem Travis Kelce-Trikot.
Ich finde das super. Ich find gut,
go
wenn
Team!
Du da, aber ich finde es auch gut, wenn du dann da sitzt und dann so einen Taylor Swift-Button kriegst, wo du drauf drückst und dann so News Alert und alles ist so, es gehen so rote Sirenen an.
Sie hat hier gerade ihr New Yorker Apartment verlassen und hat Overknee-Stiefel an.
Okay, wir unterbrechen die laufende Sendung für Breaking News. Ja, also wir schalten rüber zu so einem Hip-Hop und dann kriegst du so ein Taylor Swift Studio, nicht die Tagesschau, sondern die Taylor Swift Show. Und dann sitzt du da und kannst, finde ich gut.
Einmeldung. Charlie, wir haben übrigens ein Geschenk für dich.
Ach nein,
ja.
Doch, was? Wir versuchen uns ein bisschen in das Thema Adventskalender reinzufuchsen.
Weihnachten.
Und haben uns überlegt, was wäre denn Adventskalender, den du interessant finden könntest. Natürlich auch ein bisschen in der Hoffnung, dass du dir jetzt einfach aufreißt, damit wir uns angucken können, was da drin ist. Aber du kannst damit machen, was du willst, weil es ist dein persönlicher Adventskalender von Joko und mir.
Oh, ich danke euch, Leute.
Jetzt machen wir einen Trommelwirbel.
Jetzt macht ihr mich total verlegen, ne? Was ist das denn? Ich dreh durch.
Ist das unglaublich?
Was ist das denn?
Das ist ein Ost-Adventskalender, ein DDR-Adventskalender.
Alter Schwede. Leute, vielen Dank. Das müssen wir jetzt einmal hier von allen Kameras wegfeaturen.
Das ist einfach, sieht aus wie eine große Holzkiste.
Ist das krass? Danke, Konsum.
Ich habe selber die Kinnlade unten gerade. Ich denke mir gerade, wow.
Ich bin völlig flash.
Das ist wie der Daddy, der an Weihnachten auch beweist, dass er keine Ahnung hat, was geschenkt war. Das kriegst du, Maus. Das ist ja schön.
Also, das muss ich
ja,
euch
gerne.
Dann
jetzt, von
ich
mein, uns.
Da gibt es ja jetzt eine Regel. Bei Weihnachtskalender macht nicht alles vorher, hält der Arbeit. Trabi, ich hatte den in hellbraun.
Welchen? Den Trabi?
Ja.
In hellbraun?
In hellbraun. Hexe hieß der.
Konnte.
Wurde dann von einem Skinhead kurz und klein geschlagen.
Ehrlich?
Roter Haube, ja. Als ich aus dem Theater kam, in der Strelitz. Die Schwalbe, genau. Alter, ist das krass. Tausend Dank. Konsum. Ist das nicht krass, Konsum, dass man Konsum gesagt hat statt Konsum? Ich habe letztens eine DDR-Doku gesehen, da hat der Reporter noch Konsum gesagt. In der Einkaufskette Konsum gehen die Damen und Herren einkaufen. Und irgendwie 20 Jahre später Konsum.
Konsum.
Wie kann sowas passieren?
Früher hat man nicht Konsum gesagt.
Nee, eben, also ich kenne es nur unter Konsum. Und sah dann aber in so einer DDR-Doku mit so alten Nachrichten aus der DDR, so 62 nach Mauerbau oder was, da sagte der noch Konsum. Also das hat sich gewandelt.
Ist aber auch nicht interessant, dass in so einem Staat wie der DDR, das war die Supermarktkette, ne?
Ja.
Konsum hieß. Das eigentlich so, das alles, was dagegen sprach, war ja eigentlich Konsum. Aber den Laden, nee, lass den Laden Konsum nennen. Das ist geil ironisch.
Also ich stelle das mal, glaube ich,
weiter. Achso, ich nehme also, der Tatsache, Leute, dass du es hinstellst und dass du den.
Das will ich
bin,
reingucken.
Ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob ich den aufmachen darf. Das sind ja diese.
Aberglaube.
Ja, weil das gibt ja, das wollte ich gerade sagen, das gibt ja diese Regel, weil ich würde eigentlich. Den hatte ich auch, Jungpionierausweis. Ich würde
wofür hat man den bekommen? Für die Jungpioniere.
Genau, dass man in der ersten Klasse, 13. Dezember, Tag der Pioniere, kriegtest du deinen Pionierausweis mit Passbild. Und das war das Dokument, dass du Mitglied der Pioniere warst. Du wurdest ja nicht gefragt, du wurdest einfach
du wurdest
Pionier.
Einfach, ja.
So.
War bei uns der Knacksclub.
Wenn man bei der Sparkasse.
Was war das?
Das ist ein Geldsparverein gewesen von der Sparkasse, irgendwie auch sehr bezeichnet.
Komm, Leute, wir machen mal einen auf.
Einen.
Ja,
aber nicht die 1. Die 1
nee,
ist irgendwie
wir
nicht.
Machen den, warte,
ich, 18 ist so eine Zahl, die.
Ich habe am 4. Geburtstag.
4. Dezember?
4.12.
Ja, lass mal gucken,
da kann ich nicht, sorry.
Siehst du die 4 hier?
Auf so einer Party?
Ich habe meine Brille nicht auf. Kannst du mal gucken, wo die 4 ist?
Sophia.
Sophia.
Hier ist die 4.
Da ist die 4, Sophie.
Unten links. Ich kann aber auch noch deine Finger hinführen, falls du nichts siehst.
So, was haben wir denn da, Leute?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich aber auch. Hat das, aha, okay, das ist geil. Das sind diese Plätzchen, also womit man so Plätzchen packt, die Formen.
Tut mir leid, dass ich jetzt so enttäuscht aussehe.
Ich auch. Wem sagst du das? Ich dachte jetzt, oh, jetzt kommt so ein krasses Spiel.
Ja,
oder so.
Irgendwas auch so. Vor allem, ach krass, ihr hattet Plätzchen im Osten, ja, das denkt man ja gar nicht.
Ich find's aber geil, wie du es raus und so erklärst, als wenn wir es noch nie gesehen hätten.
Und das ist so Form. Ein Plätzchen.
Okay. Da kann man so in den Teig mit reindrücken und dann hat man so
und
eine Glockenform.
Hattet ihr Mehl? Das denkt man
ja. Das ist ja, ja wirklich.
Willst du noch einen zweiten?
Erzähl mal von
muss ich doch jetzt
das ist, also.
Also wir müssen jetzt schon eins rausholen, wo es kracht, Leute, oder?
Ich hatte auch gehofft, dass so eine Süßigkeit irgendwo am Schlüssel ist.
Ja, die 1989.
Boah, ich hab das Gefühl, ich habe 3 Promille drin.
So, das sind, glaube ich, Lakritze. Guck mal, als hätte dich jemand gehört, Sophie, hat da in der Kiste schnell einer noch so umsortiert.
Salmiak-Pastillen. Sind Salmiak-Pastillen?
Ein typisches Ostprodukt?
Das ist das Ekel-Lakritz, ne?
Ja, das sind die harten Lakritzer, wie man das ist.
Und die schmecken so ein bisschen bitter.
Das ist ein Ostprodukt?
Ja. Jetzt frage ich, weil das muss ja, ja gab's.
Ja. Rote Grütze. Das ist so irgendwas.
Aber ist das auch ein Originalhersteller aus Tagen?
Also sieht so aus wie bei Mutti im Schrank. Ich weiß jetzt nicht, ob das.
Konsum drauf, oder? Was ist das? Nee, Komet.
Komet. Es kann gut sein, dass das ein Imitat ist. Natürlich ist es ein Imitat. 11.08.24. Also so lange kann ich die rote Grütze machen. Aber es sieht sehr original aus.
Ja, aber das sind dann getrocknete Beeren und so drin? Oder was? Wie macht man das?
Das ist spooky.
Ich finde es aber gut, dass du eben vor 5 Minuten noch gesagt hast, das kann man eigentlich jetzt nicht aufmachen. Nee. Lass mal eins aufmachen. Lass mal die andere Seite machen.
Und hast du gesehen, was für ein Schrott da drin ist? Deswegen so schnell weg mit der Scheiße.
Nee, ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass man irgendwas kochen soll oder so. Kann das sein?
Nee, das wäre ja wack.
Es geht hier weiter. Sandmännchen-Schokolade. Das sind so DDR-Lebensmittel.
Joko, ich glaube, wir hätten ein bisschen mehr Geld ausgegeben sollen für
das Geschenk. Nein, das ist ein Rip-Off.
Wir sind,
wunderbar. Ich gucke noch, wo der Trabi ist.
Nee.
Das ist ein echtes Auto drin, das stimmt. Die Autoschlüssel sind da drin.
Lass den Rest bitte zu, sonst wird es noch unangenehmer.
Vor allem, ich fand total süß, wie du gerade eben bei der roten Grütze so ganz interessiert gefragt hast. Aha, wie macht man das so als Schokolade, Plätzchen-Ausstecher, Lakritz und rote Grütze?
Na, kennen
wir westlich ja gar nicht.
Ich kenne rote Grütze halt nur frisch. Ich kenne rote Grütze nicht als Instant-Produkt.
Ja, weil du ein Wessi-Arschloch bist.
Heiße Liebe. Im BH-Restaurant, Blockhaus, BH, ist es so, dass es über heiße Liebe gab. Und heiße Liebe war immer rote Grütze mit Vanilleeis.
Und dann hat man immer
am Ende, du kennst du bestimmt, Hamburg Mittelweg ist doch der Laden, wo man dann am Sonntag verkatert immer essen gegangen. Okay. Also,
Moment, hast du einen Werbevertrag mit Blockhaus unterschrieben in den letzten 24 Stunden, wenn ich nichts weiß?
Nein,
was ist das für eine komische Drop auf einmal?
Aber,
naja, im Mittelweg in Hamburg, genau, Mittelweg 28.
Aber es ist wirklich
Place to be.
Das war, als ich in Hamburg gelebt habe, ich habe auch eine ganze Zeit in Hamburg gelebt, wenn wir sonntags verkatert vom Wochenende waren und gar nichts mehr konnten, sind wir dahin. Und dann gab es
heiße Liebe.
Dann gab es am Ende immer heiße Liebe. Und heiße Liebe war Vanilleeis. Und ich weiß nicht, ob es heute noch so auf der Karte steht. Ich weiß nicht, ob das schon quasi aus 1000 Gründen nicht mehr sagbar ist, wenn man der Bedienung sagt, ich hätte gerne heiße Liebe.
Du weißt aber schon, dass heiße Liebe ist ein Gericht, ne? Das gibt es überall.
Weiß ich nicht.
Das hast du gerade so erzählt, als wäre eine Blockhaus-Spezialität.
Ja, dachte ich.
Heiße Liebe gibt's
heißt überall. Das überall
ja.
Heiße Liebe?
Heiße Liebe ist
immer
Vanilleeis
nur
mit heißen Himbeeren oder mit roter Grütze.
Ja. Ich dachte immer tatsächlich, das wäre eine Erfindung von denen, weil die immer so ganz viele, die Nachtische haben alle Namen da.
Tiramisu, Creme Brûlée, heiße Liebe, Vanilleeis, Pudding, das denkt
Espresso.
Sich doch keiner. Das denkt sich doch keiner aus.
Okay, nee, da bin ich jetzt enttäuscht. Ich dachte, das wäre so ein Ding gewesen, das sich Eugen Block mal ausgedacht hat, aber dann ist es wohl nicht so. Schade, ja, gut.
Es gibt, dann haben wir gerade den Streit, es gibt von einer Bäckereikette, die sehr lecker ist, gibt so Himbeertarts, die heißen Leichte Mädchen. So Hamburgisch Hafen, richtig gutes Gebäck. Und da wurde mir jetzt erzählt, dass da die sehr, sehr viele Stimmen sich erheben, dass das nicht mehr so heißen darf, Leichte Mädchen.
Ja.
Soll jetzt Himbeertart heißen.
Es ist jetzt der Moment, wo ich meinen Spruch sagen soll dazu.
Ja.
Ich hab das Gefühl, wenn irgendwie so, das ist so ein Stellvertreterproblem von so Bildungsbürgertumspersonen, die sich eigentlich an richtigeren, krasseren Sachen in Bezug auf Feminismus abarbeiten sollten, weil in Hamburg, wo du wirklich wahrscheinlich die höchste Quote an Prostitution und damit eben auch Zwangsprostitution und auch Menschenhandel hast, dann zu sagen, nee, das Tatlet. Das sollte umbenannt werden, weil ich glaube, damit haben wir dann die Frauen, da haben wir denen auch was Gutes getan. Das ist für mich eine ganz komische Blase an sich für Frauenrechte einsetzen, wo ich denke, weiß ich nicht, ob das jetzt unser größtes Problem in dem Fall wäre. Fang doch mal an, kurz über die Reeperbahn zu gucken und da mal kurz so in die Hinterzimmer reinzuschauen.
Und in die Oberetagen.
Ob da auch mal in den Ecken geputzt wurde.
Ja. Aber die ist sehr lecker, die Himbeertart.
Die Ecke, ja, die Ecke in der Riverbahn.
Es gibt in München gibt's auch eine Himbeertart bei einem einschlägigen Feinkost.
Die heißt Nutte.
Ey, ich habe etwas gefunden, von dem ich nicht glauben kann, dass es existiert. Und ich möchte, vielleicht kennt ihr es auch, und ich bin jetzt so ein bisschen wie bei heiße Liebe, habe halt die letzten Jahre hinterm Berg gelebt. Und ihr sagt mir jetzt gleich, ja klar, kenne ich. Aber wenn ich euch gleich einen Satz sage, ja, möchte ich wissen, was ihr euch darunter vorstellt, was ihr glaubt, was das für eine Situation ist, die da kreiert wird. Ich habe etwas gefunden, das heißt Guess My Fart. Rate meinen Furz. Kennt ihr es?
Nee, aber ich...
Irgendwas klingelt.
Soll ich raten, ist es ein Spiel oder ist es eine...
Es ist, ja, im weitesten Sinne ist es ein Spiel. Ich habe es nur gesehen und ich konnte nicht, also es ist ein Rabbit Hole, wirklich. Also kannst du dich noch erinnern, als ich, glaube ich, in einer der ersten Folgen gesagt habe, dass ich so Pickel-Ausdrück-Videos verfolgt habe?
Das war eine unserer stärksten Folgen.
Ja, und, aber Guess My Fart ist verstörend. Und gleichzeitig sehr witzig. Und ich denke mir einfach nur so, warum gibt es das?
Bist du Einzelkind, Charlie?
Nee.
Ich bin gerade so irritiert, weil ich wollte es gerade sofort auf Geschwister schieben, weil ich habe sofort eine Assoziation, weil das ist meines Erachtens ein Spiel, das man unter Geschwistern spielt, dass man...
Und wie geht das?
Also
soweit bin ich auch schon, bloß ich kriege dann den Sinn des Spiels nicht.
Also ich würde sagen, man kommt in den Raum rein, ja. Oder sagen wir mal ein fiktionaler großer Bruder von mir kommt in einen fiktionalen Raum, in einem fiktionalen Elternhaus rein und sagt, rate, wie mein Furz wird. Und dann mache ich ein Geräusch nach und dann gucke ich, ob ich recht habe mit dem Furz. Dann mache ich so... Und dann ist es entweder so ein Knallfurz oder, wenn ich Unrecht habe, ist es so ein langer Ziehender.
Und genau das ist es.
Ehrlich?
Ey, und es ist so bizarr, weil du so, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Irgendwie hat der Algorithmus mir das vorgeschlagen und ich bin komplett drauf hängen geblieben. Und das Schlimme ist, wenn du dann wirklich Guess My Fart eingibst, ich schwöre euch, don't do it. Weil es ist so absurd, weil du so fasziniert davon bist, weil die sich dann auch immer so krass freuen. Also das ist so, da kommt jemand in den Raum, genau wie du sagst, und sagst so, Guess My Fart. Und dann sagt die gegenüberliegende Person, und dann macht er halt einen und der ist genau so. Und man weiß ja von sich, man kann einen Furz bis zu einem gewissen Grad vielleicht steuern, aber die Tonalität kannst du nicht. Das ist nicht, du kannst nicht die Oktaven treffen. Und es ist so absurd, wie exakt die dann teilweise sind und wie die ausrasten, dass ich mich aber trotzdem frage, wo hat das angefangen? Wer hat irgendwie diese... Also ich habe das noch nie, ich bin 44 Jahre alt, ich habe das noch nie vorher gesehen, noch nie vorher gehört und ich hätte gedacht, dass alles, was Pipi-Kaka-Humor angeht, habe ich durchgespielt. So. Ich würde sagen, ich bin der Master auf Pipi-Kaka-Humor und jetzt gibt es Guess My Fart. Ich würde es gerne mit euch spielen, wenn es nicht so eklig wäre, für den Podcast, aber es ist halt einfach bizarr. Es hat mein Gehirn zum Explodieren gebracht.
Während du das erzählst, gehe ich im Kopf die ganze Zeit durch, wie wird wohl unsere Rede, wenn wir den Deutschen Podcastpreis für den besten Podcast bekommen?
Guess My Fart! Und dann machst du
Guess My
Fart. Weil das ist ja der Qualitäts-Content. Haben das eure Geschwister nicht gemacht?
Na, nicht so. Also, weil sozusagen die Qualität, die da ja damit verbunden ist, wie du es beschreibst, die war absolut nicht einzusehen. Also, die war auch nicht vorauszusehen. Man hat eher sowas, so nur so Richtung, also Schleicher oder Brüller oder Knatterer oder... oder sowas, ne? Aber also das klingt ja nach...
Aber es sind auch teilweise, es sind teilweise verliebte, wirklich attraktive Paare, die da im Bett liegen, wo man denkt so, das sind wirklich so Influencer-Couples at its best. Also wo du weißt, so, er geht viel zu oft ins Gym und sie macht sich viel zu viele Gedanken darum, wie sie dieses Video jetzt inszeniert. Und dann sagt er zu ihr, Guess My Fart. Und die lachen sich kaputt und denken mir so, ist das das neue Ding? Ist es en vogue zu sagen, man darf jetzt, also wo führt das hin? Darf man irgendwann öffentlich überall furzen? Und es ist vollkommen okay.
Also ich finde das zwischen Paaren ganz komisch, muss ich gestehen. Bei Geschwistern, ich kenne das nur mit Geschwistern.
Mit Freunden, also unter Jungs.
Manchmal. Also zwischen 13 und 18 war das auf jeden Fall, da ging's da auch sehr drum.
Aber ihr habt schon auch an Fingern gezogen.
Ja, natürlich. Klar. Heute noch.
Das ist ja nur, ich glaube, das ist der erste Guess My Fart. Das ist der erste Schritt gewesen vor 300 Jahren.
Also. Aber auch mit Geschwistern macht man das dann, ne?
Mein bester Freund hat mit seinem Bruder immer Klo gespielt, dann haben die sich gegenseitig aufs Gesicht gesetzt und gefurzt.
Oh mein Gott.
Wirklich.
Das ist auch mindblowing.
Mein großer Bruder hat eine Zeit lang immer ich hatte so eine kleine Kuscheltier-Schnecke, so ein kleines Schneckchen, die hieß Schnecki. Und mein Bruder, wenn er furzen musste, ist er immer, wenn er im Haus war, ist er immer in mein Kinderzimmer und hat Schnecki genommen und hat die angefurzt. Und dann bin ich unter Tränen zu meinen Eltern gerannt und meinte, Moritz hat Schnecki angefurzt. Und dann musste meine Mutter die ständig waschen, die kleine Schnecki. Vielleicht sollten wir öfter eine Flasche Rotwein trinken während der Podcast.
Nee, also ich finde es eher schockierend, dass ich solche Sachen jetzt aus dir raushole mit der Guess My Fart-Geschichte. Und ich bin so, Sophie, bitte, du hast bis hier ein super Renommee. Mach die nicht alles kaputt, nur weil wir einen Podcast zusammen haben.
Und dann hat meine Mutter das Schnecki immer gewaschen. Und ich habe natürlich mir als Kind eingebildet, dass die auch nach dem Waschen noch immer nach Furz riecht. Und habe immer reklamiert, dass sie immer noch nach Furz riecht. Und dann hat auch immer wieder heimlich. Dann habe ich mich in mein Bett gekuschelt, habe mich an Schnecki gekuschelt. Und dann habe ich gemeint, Moment mal. Und dann bin ich zu meinem Bruder, meinte, hast du schon wieder Schnecki angefurzt? Dann meinte er, vielleicht.
Beinahe. Das ja. Kann auch. Und irgendwann riechen die nur noch nach Persil.
Nee, das wäre mir schön, das hätte ich schön gefunden.
Aber das ist ja ein Ausdruck von größter Selbstgenügsamkeit auch eines solchen Paares. Also auf der öffentlichsten Plattform, die du dir selber geschaffen hast,
absolut.
Bist
absolut.
Du sozusagen im absolut intimsten Bereich unterwegs, als Paar, alle Schamgrenzen sind weg. Das ist eigentlich so eine Art von Social Pornography oder so.
Das aber ich find das Faszinierende. Ich glaube, das kann jeder und jede, die in einer Beziehung ist, einschätzen. Es gibt ja nichts Unangenehmeres. Also es gibt Comedy-Programme, die darauf aufbauen, wie ist es, wenn man das erste Mal bei seinem Date ist und dann geht man aufs Klo und dann hört man da eine, also wo ich mir denke, so, wo sind wir hingekommen, ja. Dass das auf einmal so, das ist so wie die Eisbucket-Challenge, dass man auf genau. Einmal denkt, so, man furzt für die gute Sache.
Angenommen, es gäbe noch sowas wie die Eisbucket-Challenge nochmal und dann würde auch Spenden gesammelt und das wäre aber, dass man pupsen muss in einem Internetvideo. Würdet ihr da mitmachen?
Sofort.
Wirklich?
Natürlich.
Ehrlich?
Ich lieb's, Charlie. Natürlich. Was sind für eine Frage?
Spenden sammeln. Dafür, dass ich sozusagen einfach entspannt die Damenlandschaft entlüfte.
Ja, wobei,
ich glaube, das wäre so eine Männer-Challenge. Nee, da würde keine Frau mitmachen.
Nee, ich habe auch gerade noch eine Sekunde länger drüber nachgedacht, während du drüber gesprochen hast. Und ich dachte mir so, das würde ja bedeuten, dass ich mir aktiv, dass ich nehme das Telefon in die Hand, drücke auf Record und dann würde ich einen fahren lassen für die gute Sache. Da muss ich schon sagen, da geht bei mir eine relativ große Hürde auf, in dem Moment, wo ich mir vorstelle, das ist so, ich weiß nicht, ob ich da furzen könnte. Das ist so,
man macht es andersrum. Ja, man wartet darauf, dass man furzt und dann sagt man, sorry, ich muss kurz Content produzieren. Du bist in einem Meeting und dann spricht man über die 18. Staffel Wer schiebt mir die Show? Und dann sagst du, ich muss einmal ganz kurz in den Flur und dann lässt du die Tür auch so und dann stellst du einfach die Kamera auf und furzt und gehst wieder rein.
Das ist fast wie so ein Kommentar auch auf das Ganze.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ehrt dich, dass du da irgendeinen intellektuellen Spross drin ahnst, aber ehrlich gesagt, das sind einfach narzisstische Menschen, die sich beim Furzen filmen.
Nee, es ist für mich gar nicht ein intellektueller Spross, sondern es bleibt beim Kommentar. Ich weiß gar nicht, ob man da noch einen Kommentar hinzufügen kann.
Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist einfach wirklich, das ist ja auch, da gibt es keine zweite Ebene, nee. Außer da kommt was mit, aber...
Oh nee.
Okay, Entschuldigung,
darf ich das Thema wechseln?
Ja, bitte. Sorry.
Ich möchte auch was ansprechen, was mir nahe geht. Ich habe das Gefühl, wir haben einen Zeitgeistwandel in den letzten 1,5 Jahren erlebt. Und der tut mir nicht gut. Der tut uns allen nicht gut. Der Bundesrepublik Deutschland tut er nicht gut. Ich habe das Gefühl, Düfte sind zu schlau geworden. Sowohl bei Duftkerzen als auch bei Parfums. Ich erläutere. Wir sind in der Duftkerzensaison jetzt.
Ja,
es wird muckelig, man kauft sich für jeden Raum. Also ich kaufe mir gerne Duftkerzen. Und vor ein paar Jahren war das so, dass es verschiedene Ebenen von Duftkerzen gab. Es gab das sehr konkrete, es duftet nach Gebratapfel oder nach...
Gebratapfel? Boah, das ist heute wieder so hart Gebratapfel. Boah, wir sind alle so hart Gebratapfel, wenn man jetzt...
Mit welcher Ernsthaftigkeit du diese Diskussion aufmachst und man denkt so, was kommt jetzt? Jetzt muss ich total scharf sein mit meinem, ich muss richtig gut zuhören. Was kommt jetzt? Duft.
Duft.
Okay, komisch, wir reden über Düfte.
Bratäpfel.
Man ist gebratapfel.
Ich mache und tue das ganze Jahr, da verspreche ich mich einmal. Aber was kriege ich die Häme eines ganzen Landes?
Ich bin sehr dankbar mein Gott, ich bin richtig gebratapfelt worden.
Das macht bei mir auch ganz viel auf.
Es gab bisher drei Ebenen von Duftkerzen. Die erste Ebene ist, da steht etwas drauf und genau danach riecht es und das ist eine konkrete Sache in der echten Welt. Bratapfel oder
Vanille.
Vanille, sowas. Die zweite Ebene ist, dass es eher ein Gefühl ist, was man aber schon noch mit einem Ort in der Welt assoziiert. Kaminzimmer, Marrakesch, sowas. Und die dritte Ebene war die abstrakteste, da ging es irgendwie um Wiesenspaziergang. Das ist zwar auch noch ein Ort, aber eigentlich ist es etwas, was nicht mehr etwas Greifbares ist. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt im letzten Jahr sowohl Duftkerzen als auch Parfums, die wurden immer schlauer. Es gibt jetzt Duftkerzen, die riechen nach roter Beete und nach Tomaten und sowas. Und ich habe das Gefühl...
Warum?
Das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Was ist mit unserem schönen Land passiert? Ich habe das Gefühl, dass irgendwas passiert ist, dass so ordinäre, leckere Düfte nicht mehr cool sind, sondern man möchte jetzt intellektuelle Düfte. Man möchte jetzt eben auch nicht mehr eine Duftkerze, die einfach nach Orange riecht, sondern irgendwie nach gesalzener Blutorange oder sowas. Und ich war in einem Duftkerzenfachgeschäft. Ja, genau, vielen Dank. Und habe da irgendwann wirklich zu dem Verkäufer gesagt, ich möchte gerne ordinärere Düfte. Ich möchte gerne süße Vanille und irgendwie Weihnachtsstern und Plätzchen und sowas. Und es gab nur so schlaue, herzhafte Düfte. Und ich glaube, da passiert was mit unserem Land. Und da müssen wir jetzt drüber sprechen.
Ich glaube, also ich würde sagen, nicht nur in unserem Land, sondern ich bin ja jetzt gerade viel in Wien, weil ich da arbeite. Und da gibt es um die Ecke von da, wo ich bin, im 6.
Bezirk. Charlotte Pommesbude in Wien.
Genau. Nein. Würstchen. Nein, und da gibt es einen Parfümladen. Da gibt es ein Parfum, das heißt Teer, also Straßenteer. Mhm. Dann gibt es ein Parfum, das heißt Schnee. Dann gibt es wieder eins, kalte Asche. Holzbaumrinde. So, das ist irgendein Oligarch, der mit irgendwelchen verrückten Leuten sich Parfümdüfte aus. Die haben dann alle den Hauch von Teer, riechen aber trotzdem gut. Wenn ich an Teer denke, da denke ich immer, dass mir übel wird, wenn ich auf der Autobahn an so Teer vorbeifahre und hoffentlich schaffe ich es noch bis Köln. Nicht, dass ich nur einschlafe und das CO2-Vergiftung habe. Kohlenmonoxid meine ich. So, also deswegen würde ich nur die These unterstützen, es ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich ein Problem.
Ich glaube auf der ganzen Welt, weil die Marken, über die ich hier natürlich nicht namentlich spreche, das sind alles US-amerikanische Marken und ich glaube aber, die gute alte Vanilleduftkerze wird gerade vertrieben zugunsten der super schlauen rote Beete-Duftkerze.
Aber was soll
und
das?
Ich glaube, es ist am Ende Distinktion. Ich glaube, man möchte jetzt beweisen, dass man schlauer riecht. Ich glaube, es gibt jetzt eine Idee von, wie riechen schlaue intellektuelle Leute in den Köpfen von den Leuten.
Aber ist das auch so, dass man sich das dann, wenn man sich diese schlaue intellektuelle Kerze nach Hause stellt, dass man schlau und intellektuell ist? Also so ein bisschen wie man hat ein Bücherregal und man hat einfach nur Bücher da reingestellt, obwohl man sie nicht gelesen hat, weil man prätentiös ist und man sich sagt, ja, das habe ich alles gelesen, ich bin ein belesener Mensch. Dass man die sich da hinstellt und so ein Gefühl erzeugt von, das bin übrigens ich.
Ich glaube, die machen die dann schon an. Weil ist das
Aber das so wie du vor einem, ich bin immer fasziniert, wenn ich in Wohnungen reinkomme oder so.
Wo ein Buch ist.
Und, ja, ich kann aufgrund meiner Aufmerksamkeitsspanne keine Bücher lesen. Und bin dann immer fasziniert von Menschen, die einfach so eine riesen Bücherwand haben, wo gefühlt 6000 Werke drinstehen, die sie gelesen haben. Und das sagt dir eine ganze Menge. Du kommst da rein und denkst direkt so, okay. Habe verstanden. Und ich frage mich aber, ob diese Kerze quasi ein Äquivalent dazu ist.
Ich glaube, es geht schon darum, der Umwelt zu beweisen, die einfachen Genüsse der Welt, das ist mir nicht mehr genug. Weil es gibt ja schon auch so eine gewisse Schlaubi-Schlumpf-Milieu in Deutschland, das würde jetzt ungern sagen, ich esse mal gerne so einen ordinären Döner. Wenn überhaupt, dann muss man schon zu einem tollen Gemüsedöner und da ist da Petersilie dabei und irgendwie Granatapfel, so ein also Kram, der das alles ein bisschen doller macht. Und ich glaube, die würden auch nicht sagen...
Du redest mit dem Guess My Fahrt-Typen. Also, ich liebe Döner.
Und ich glaube, dass... oder die würden auch nicht sagen, ich spiele am Wochenende so gerne einfach mal FIFA für Playstation. Sondern die sagen, ja, ich
habe meine Playstation vergessen.
Ich bring dir meine.
Sehr gut, danke.
Wir machen auch zwischendurch noch ein bisschen Orga. Wer holt denn heute den Hund von der Hundeschule ab?
Entschuldigung, ich bin immer noch bei dir.
Ich habe totale Probleme mit Duftkerzen, weil mir wirklich schlecht wird.
Ehrlich?
Also ich kann wirklich schon diese ganz einfachen Duftkerzen, die es gibt, die man sich so aufstellt, machen bei mir wirklich so ein im Kopf oben so ein Würgereiz. Also nicht im Hals, aber ich kriege richtig so einen dicken Schädel. Deswegen ist das für mich schon beim Zuhören.
Also
ich
so ein bisschen wie wenn man in so eine Parfümerie, gibt ja Menschen, die können in so eine Parfümerie reinlaufen und sind fasziniert davon, wie toll das da riecht. Und dann gibt es mich, der sagt, ey, unter keinen Umständen kann ich da reingehen. Ja. Ich kippe in 3 Minuten um, weil ich ertrage es nicht. So geht's hier mit Duftkerzen.
Ja, ja. Also auch mit Parfüm. Also ich habe Jahre gebraucht, überhaupt eins zu finden. Und dann so im Vorbeigehen in London auf dem Flughafen habe ich eins gefunden, wo ich dachte, okay, das hat irgendwas mit mir zu tun. Und bin
David
raus.
Doch,
und
David Cool Water.
Das gibt's,
nein.
Das gibt's ja gar nicht.
Ist das lustig? Aber es ist nicht das. Das wurde mir auch immer empfohlen.
Das wäre so lustig. Ja. Ich habe jahrelang
ich
gesucht
einfach, ja.
Und dann so das 0815 Männer.
Fahrenheit, Job.
Axe Body Spray. Ja, cool Eis heißt das.
Nee, das hatte ich aber auch alles probiert und das ging immer gar nicht, weil ich immer Kopfweh kriegte. Ich kriegte
okay.
Von mir selber Kopfweh.
Das kenn ich.
Kriegte auch immer so Sachen geschenkt und so. Und dann, das war das Einzige, das ist so, riecht so nach Mandelholz, ist so ein total defensives, dunkles und das ist okay. So.
Find's immer so, ich find, liebe es wirklich, wenn du so Themen mitbringst, wo ich richtig feststelle, habe ich mir noch nicht eine Sekunde Gedanken drum gemacht und auf einmal geht in meinem Kopf so eine Welt auf, nämlich so,
vielleicht bin ich dein Input einfach.
Vielleicht mache ich heute Abend einfach, sage ich alles ab und kümmere mich nur noch um so Düfte, aber ich finde es eher interessant, weil man muss ja die Evolution der Kerze jetzt mal betrachten.
Ja.
Weil, ohne Witz, im Ursprung galt es ja, Licht herzustellen. Also das war der Ursprung der Kerze. Die hatte keine andere
so
Aufgabe, als Licht zu machen. So, und wo sind wir eigentlich hingekommen, dass, was Kerzen alles können müssen? Das ist jetzt...
Die liefern beständig ab.
Ja, aber gleichzeitig, ich finde es einfach nur so interessant, wo das im Ursprung herkommt und was daraus geworden ist.
Na, es kommen ja zwei Sachen zusammen. Ich muss gerade an zwei Sachen denken. Das eine ist, wir haben den Krimi Rostock, das Revier war immer neben einem Parfumhersteller oder Parfum, also Duftlabor. Mhm. Und immer wenn ich morgens ausstieg aus dem Wagen, man kam da am Set an der Basis, ich ging zu meinem Wohnwagen, war dieses ganze Areal, dieser ganze Parkplatz, die Straße in Rothenburgsort in Hamburg, also was wirklich ja auch eher Industrievorstadt ist, roch nach so Experimentierparfums und Experimentierduftstoffen. Das war beinhart für mich, weil ich einfach schon, krass, bevor ich irgendwas gegessen hatte, war ich eigentlich schon tot im Kopf. Das war wirklich richtig schlimm. Es war auch immer, es ging immer sofort in die Spitzen. Es roch nie schön. Und das andere ist, woran ich gerade denken muss, ist Parfum. Dieser Film und das Buch von Patrick Süskind, wo das ja, da geht's ja um, das Kind wird ja auf dem Markt geboren, sozusagen. Es riecht überall nach Abfall, nach frischem Fisch, nach Kammelfisch.
Sehr ausgeprägte olfaktorische
Fähigkeiten. Genau. So, und dann, wo du sagst, ich muss doch irgendwas Schönes dagegen setzen. Also dass diese Idee, und das ist ja sicher da auch so gemeint, und du suchst ja den soziologischen Unterschied. Also reicht uns die normale
Kerze
sozusagen
nicht
Zimtkerze nicht mehr, sondern muss es sozusagen die Pleatsche Rote Beete sein, wo ich schon
beim Ausweg...
Was ist die schlimmste Kerze, die du zu Hause hast?
Die schlimmste Kerze?
Ja, also im Sinne von, wenn wir jetzt schon in so einem, also was für ein absurdes
Frisch
Thema...
Frisch gewaschene Wäsche.
Das ist keine Kerze.
Weichspüler. Doch, eine Weichspülerkerze habe ich.
Wirklich?
Ja.
Hä?
Ich bin aber auch weichspülersüchtig. Ich überdosiere Weichspüler immer jedes Mal. Ich habe letztens einen Fleck aus dem T-Shirt versucht zu lecken, weil der frisch war. Nee, das kennen wir doch, wenn einem was aufs T-Shirt tropft, dann versucht man das so ein bisschen.
Nein.
Jetzt lass mich nicht hängen, Jungs.
Also ich müsste ernsthaft ganz... Nee, ich glaube nicht.
Hast du noch nie, Charlie? Hast du noch ein T-Shirt, einen Fleck aus dem T-Shirt geleckt?
Also wenn dann so. Aber.
Na, dass man so kurz darüber leckt, um zu gucken, ob das noch ab.
Hä? Was meinst du jetzt? Du.
Also ein Joghurt. Angenommen, ihr habt tropft ein bisschen Joghurt auf euer T-Shirt.
Dann hole ich mir das schärfste Messer aus der Schublade und
stich dir im Bauch.
Und dann habe ich da einen Blutfleck und dann ist das nicht mehr so schlimm. Und gehe da so mit über den Pulli oder
was auch immer
und schab das ab.
Oder Löffel, ja.
Also ich habe durchaus, ich bin eine Person, ich probiere auch gerne mal Sachen aus. Und ich habe da einfach mal versucht, das macht man.
Kann ich nicht.
Gekauft. Und das hat so extrem nach Weichspüler geschmeckt, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt mal aufhören, mir selber so
weich zu dosieren.
Ich habe eine Weichspülerkerze.
Beinahe, cool.
Aber was hast du für Kerzen daher?
Wir haben ganz einfache.
Ganz normale.
Weil dir also geht's. Lina findet das auch. Lina hat auch, magst du bestimmte Duftkerzen? Also
kann sie die anmachen, wenn du da bist? Nein.
Sie macht's immer. Also für so, wenn ich dann dazukomme, dann irgendwann sage ich, dann sagt sie, ich mach sie aus. Also sie teilt dann das Leid, aber ich will ihr das natürlich auch. Also. Und sie hat aber sowas wie Zitrone und so Düfte. Ja,
noch richtige. Also Classics. Noch richtige.
Classics, ja.
Normale Duftkerzen. Kennst du Charlie Jeremy Fragrance?
Ja.
Denke seit Monaten darüber nach, weil man, also der ist ja einfach irgendwie sehr exaltiert und besonders und man will ganz viele Wörter finden, die irgendwie nicht, also die versuchen sachlich zu beschreiben, was der so ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, hat der wirklich Ahnung von Duft? Also der macht ja manchmal so Videos, wo der im Supermarkt auf Leute zugeht, den am Nacken riecht und dann sagt der, das ist David of Coolwater oder das ist irgendwas und das sind manchmal auch besondere Düfte. Aber ich frage mich, das ist, könnte ja wie bei einem Weinkenner sein, der dann irgendwie blind schmecken könnte, was für ein Wein das ist. Der muss ja potenziell auch die Videos, die es von ihm gibt, wo er keine Ahnung hat, was für ein Wein das ist, muss der nicht posten. Also Jeremy Fragrance ist so crazy in der Öffentlichkeit, dass man gar nicht weiß, ob der wirklich Ahnung von Fragrance hat. Und ich würde gerne mal eine Antwort auf die Frage haben. Und ich glaube, da muss so ein Duftpapst kommen. Also jemand, der Jeremy Fragrance vor 30 Jahren war. Und die müssten so ein Fragrance-Battle machen, wo die so eine Blindverriechung machen, damit man endlich mal rausfindet, hat der einfach nur viel Parfum zu Hause? Oder hat der Ahnung von Parfum?
Du meinst wie meine Buchwand.
Genau. Und das ist doch eigentlich, das ist doch keine ganz unwichtige Frage. Und die Frage wird aber nicht gestellt, weil bevor man dem eine Frage stellen kann, macht der einarmige Liegestütze.
Das ist richtig. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das Gesamtkunstwerk oder das Schaffen von Jeremy Fragrance so groß ist, dass diese Frage beantwortet wurde, als er angefangen hat. Ich glaube, Jeremy Fragrance ist in einem anderen Chapter seines Schaffens, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da mal am Anfang wirklich so Videos waren, wo es nur darum ging, das Herausriechen von, ist das nicht, dass das seine Anfänge waren. Und dann ist da irgendwie so eine Evolution, Revolution um ihn entfacht worden, die er selber gestartet hat, wo er wiederum ganz andere Themen bedient, weil er auf einmal festgestellt hat, ah, guck mal, das ist ja Social Content.
Ja, für mich ist das auch eine Show, eine Social Show eigentlich, dass du, also so wie ich bin ja sehr spät eingestiegen eigentlich durch sozusagen die nächste Generation und die haben, da kriege ich immer mit, für die ist der Typ cool, also der Typ, wie er sich gibt, ist für sie so zwiespältig, irgendwie faszinierend, aber auch ein bisschen weirdo. Und dann ist das Parfum eigentlich so wie das Vehikel, um in die Öffentlichkeit mit etwas Besonderem reinzutreten. Und ich glaube, also jetzt so intuitiv könnte ich mir vorstellen, der hat bestimmt ein Drittel dessen, was er da herzaubert, hat der wirklich Ahnung. Ein Drittel kennt er, aber zwei Drittel ist auch Teil der Show. Und wenn man so aus dem eigenen Schaffen auch guckt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach dann irgendwann mehr das Game ist. Ich weiß nicht, wie der angefangen hat, das weiß ich bei dem nicht.
Der war ja sehr seriös eigentlich mal.
Aber diese Anfangsvideos waren ja auch viel, er hat einen Duft gekauft, sprüht ihn irgendwo hin und sagt, ah, Moschus. Mm. Und da könntest du ja theoretisch auch einfach die Parfumbeschreibung durchgelesen haben. Und
daher kommst du, verstehe.
Und also, ja, genau. Ich fände es einfach schön, wenn wir am Ende die Personen sind, die Jeremy Fragrance auch wieder, wieder relevant machen als Parfum-Influencer. Wir holen den
Bring
zurück.
Jeremy back to Fragrance.
Guess my fart.
Ich dachte gerade, that's my fart wäre auch eine gute Show. Wie that's my jam, that's my fart.
Was hältst du davon, wenn ich Jeremy Duftkerze werde?
Oder was, ja. Du, okay. Also du willst die Jeremy nicht. Der Duftkerze werden.
Ich will
Sophie Duftkerze.
Sophie
Duftkerze.
Sophie Duftkerze. Mach einen Account, ich würde dir sofort folgen.
Sophie
Duftkerze. Das wäre so ehrlich.
Da würde ich mich mal ehrlich machen.
Es ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass das funktionieren würde.
Das wäre einfach sehr gerade. Ne?
Sophie Duftkerze. Ich habe in jedem Raum, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung, das heißt, ich habe in drei Räumen habe ich drei verschiedene Duftkerzen.
Und gibt es irgendeinen Ort in der Wohnung?
Ist eine Küche nicht...
Ah, okay, ja doch. Ja.
Und gibt es in irgendeiner Stelle der Wohnung so ein Mix-up, also eigentlich den vierten Duft?
Nee, weil der Flur wird ich mache die Türen, sobald Duftkerzen-Season ist, mache ich die Türen von allen Räumen zu, damit der Flur so eine Art olfaktorisch-neutraler, zu Schweiz, olfaktorische Schweiz. Und jeder Raum hat dann so eine eigene...
Wo man sich neutralisieren kann, wo man da reingeht, wo man nochmal dann in die... Weil es ist ja nicht schöner...
Meine Gäste gehen ganz erschöpft zwischendurch in den Flur, um einmal kurz Luft zu atmen.
Und dann dürfen sie sich wieder aussuchen, wo sie reingehen, um dann nochmal erneut dieses Erlebnis spielen zu dürfen. Ja. Das Blöde an Duftkerzen ist ja auch, nach einer gewissen Zeit, also das passt wahrscheinlich nicht auf dich jetzt, die Beschreibung, aber nach einer gewissen Zeit riechst du sie ja gar nicht mehr.
Doch.
Ja.
Da muss man aber eben die richtigen kaufen. Da muss man aufpassen. Und das wird der erste Post bei meinem Sophie Duftkerze-Account.
Beisereiduft.
Schäfer, ich zieh jetzt an euch vorbei.
Das klingt
als
auch
Duftkerzen
so,
international. Das, ich bin mit Caro Dauer dann auf so Gucci-Events, weil ich bin die Duftkerzenfrau.
Das klingt aber auch nach so einem Comic-Charakter, Sophie Duftkerze. Das ist so wie Prinzessin Lillifee.
Fling, die dann immer so auftaucht.
Es riecht nach.
Das ist Bratapfel.
Gebracht.
Kackmann, das habe ich dir, glaube ich, noch nie gesagt, Charlie. Ich bin ja der größte Kackmann-Fan.
Nee, das hast du noch nicht gesagt.
Ihr müsst den Leuten kurz erklären, wer Kackmann ist.
Kackmann ist aus den Bibi Blocksberg-Filmen, die ich wirklich geliebt habe.
Hans Kackmann, ja.
Ja, wirklich K-A-K-Mann, diese Songs.
Und Charlie hat den Kackmann gespielt.
Genau. Das, und du hast aber auch so Songs gehabt, weil das wirklich ja von Peter Plate war, glaube ich, ne, der die ganzen Songs geschrieben hat. Unglaubliche Soundtracks, ernsthaft. Also komplett Ironie aus. Ich liebe die Soundtracks der Bibi Blocksberg-Filme. Liebe auch die Filme, weil sie unfassbar gut gemacht sind.
Ja,
das Farben, also Color Grading würde man jetzt im Fachjargon sagen, wie die gegradet sind, wie die aussehen, die Sprache, die Charaktere, alles drüber. Es ist so unglaublich gut, finde ich, was aus diesen Kinder, du bist jetzt nur Kackmann sagst und alles jetzt darauf aufbaut, aber das ist so, diese Kinderhörspiele in dem Verständnis so zu inszenieren, wie sie da inszeniert wurden, habe ich geliebt. Und in diesem Kackmann-Charakter, das muss ich jetzt einmal loswerden, dann bin ich auch glücklich. Jetzt wirst du auch nie wieder eingeladen.
Ich fand's nicht so gut.
Habe ich wirklich verschlungen. Also auch ohne, dass es einen Grund gab, warum ich habe mir die ernsthaft selber angeguckt, weil irgendwer hat mir gesagt, so, hast du mal die Bibi Blocksberg-Filme gesehen? Und fand's unglaublich.
Ja, es war von Buck einfach wahnsinnig clever ausgebaut und ausgebufft und richtig Arbeit drin. Also, weil du sagst, die Farben, das haben die schon vor Ort, das Set-Design und die Kostüme, das habe ich so selten erlebt, so krass die Farben so gegeneinander schon gestellt und man ist da wirklich durch einen bunten, wie als wenn du wirklich auf Flash-Droge bist. Und es war einfach herrlich, den zu spielen. Also es war herrlich, wie Buck mich damals fragte, Pussy Galore, goldene Haare, richtig, guter Typ, hast du Bock? So. Und man dachte so, wenn das so ist, wie er mir das jetzt am Telefon vorgespielt hat, habe ich voll Bock. Und der hat einfach Spaß gemacht zu spielen. Am Ende vom ersten Teil, wenn der so dann, wenn sie ihn so verzaubert und du dann als Spieler vor der Kamera mit dem ganzen Gerät, was man selber so ist, so ein Gaga machen darf. Herrlich.
Wie viel ist davon dann wirklich Buch und wie viel ist davon Impro?
Also die Ausführung da zum Beispiel, das ist dann letztlich meine Interpretation, sagt man ja bei uns, aber dass die Idee, dass sie ihn verzaubert und dass er irgendwie durchdreht, das entwerfen die natürlich.
Aber das inhaltliche Spiel ist dann dir überlassen.
Ja, und das ist geil. Bei Buck ja auch so, dass der will das ja auch, dass du dich erstmal so gehen lässt, er sortiert das dann so und das hat wirklich Riesenlaune gemacht. Hat wirklich Riesenlaune.
Für meine Schwester Hanna, die nicht in der Medienbranche ist, wäre es Buck?
Detlef Buck ist der Regisseur, ist ein sehr berühmter deutscher Filmregisseur. Und der hat seit über 30 Jahren viele tolle deutsche Filme gemacht und er ist der sozusagen letztlich Autor und mit einer Drehbuchautorin und Regisseur der Bibi und Tina Filme.
Ich bin einmal in einem Casting bei Detlef Buck gewesen, hat er mich in seinem Büro da im Berliner Westen eingeladen, habe glaube ich nicht so performt, weil ich habe nie eine Rolle in so einem Film von ihm gespielt. Aber er hat einen guten Satz gesagt, das müsste man mit ein bisschen mehr Dramatik spielen. So. Und das wäre so eine Szene, wenn du jetzt pinkeln gehen müsstest, würde ich dir raten, geh nicht pinkeln, weil wenn du noch den Druck verspürst, ich muss jetzt auf Klo, dann würdest du spüren, wie du spielst, verstehst du, was ich von dir will. Und ich fand die Beschreibung so geil, weil jeder kann, glaube ich, dazu sofort zu relaten, zu sagen so, okay, mit so einem Gefühl von, ich muss eigentlich ganz dringend und das muss eigentlich jetzt ganz anders rauskommen. Und das fand ich so gut, das hat mir total geholfen. Ich fand den super faszinierend und ich war, glaube ich, viel zu aufgeregt in diesem Büro, wo ich da gewesen bin, dass ich jemals überhaupt die Chance gesehen hätte, in einem Film von ihm mitspielen zu dürfen, abgesehen davon, dass ich gar nicht auswendig lernen kann oder mir irgendwas merken könnte, aber finde ich auch einen unfassbaren Charakter, aber ich muss es nur einmal kurz loswerden, ich wollte euch gar nicht stören.
Herrlich, freue ich mich total und das ist, was an der Rolle so doll ist, das habe ich auch mit keiner anderen Rolle, auch mit dem Kommissar nicht, dass du...
Also an der Kackmann-Rolle meinst du?
Ja, mit der Kackmann-Rolle, dass du jetzt dass jetzt die vierte Generation die Filme guckt, also die so jetzt 10- bis 13-Jährigen und also ich weiß es von Luise Neubauer zum Beispiel, dass die damals, die war Erstgeneration-Guckerin, das ist ja 10 Jahre her jetzt. Und ich habe damals zu Buck immer gesagt, naja, das ist jetzt, weil es war irgendwann so eine Welle erreicht, dass die am Elbstrand standen 6 Kiddies vor mir und haben mir diese Lieder vorgesungen. Und man dachte, ich wollte nur eine Bratwurst essen. So. Und das hört ab, das reißt nicht ab. Das ist verrückt. Das geht allen so, die wir da. Also
aber es sind wirklich super gute Filme.
Und das freut mich total für Buck und auch für die Kids, dass einfach so eine Filme in diesem Pop-Segment so stabil altern.
Das ist total, total. Das ist total aber ich glaube auch wirklich, dass das Filme sein werden, die man auch so, wo man sich selber daran erinnert, den habe ich aber lange nicht gesehen. Also ernsthaft, ich habe die gesehen, einfach nur, weil ich sie sehen wollte und war dann geflasht. Und es war dann fast so ein bisschen wie, fuck, wann kommt der nächste?
Ja, genau.
Also ich
hatte noch eine Sache, eine Kleinigkeit, bitte, wo ich was fragen wollte. Weil ich auch überlegt, jetzt bin ich da, was habe ich überhaupt ein Thema? Nein, und worüber ich letztens gestolpert bin im Social Media, ist, wenn man sozusagen Nachrichten schreibt oder sich SMS-mäßig verabredet und so, gibt es doch immer diese Geste
Daumen hoch.
Und letztens kriegte ich entweder per SMS oder in Instagram, das weiß ich nicht genau, so weitergeleitet, nur dass ihr alle wisst, Daumen hoch heißt eigentlich Stinkefinger. Und dann wollte ich fragen, stimmt das? Also
im Social Game meinst du?
Ja, also ist, wenn jemand sozusagen, wollen wir 18 Uhr da und da, stimmt das? Und man schickt mit einem Daumen zurück, heißt es eigentlich, du interessierst mich gerade nicht, ich mache einen Stinkefinger. Und ich habe irgendwie gemerkt, bei mir stimmt das nicht, weil ich mache das oft, wenn ich dann gerade in einem Gespräch bin oder sozusagen eile und sozusagen aber dem Gegenüber, dem sozialen Gegenüber sozusagen Signal geben will, einverstanden, ist für mich der Daumen hoch. Da ist die steile These, das heißt, also ich antworte dem Gegenüber mit einem Mittelfinger. Und ich war empört. Wie seht ihr das?
Ich bin eh empört. Bin dauerempört. aber in dem speziellen Fall würde ich sagen, ich bin nicht empört, weil ich bin empört, was die Sache
vielleicht
angeht.
Bist du
aber
zu alt.
Ich habe das noch nie gehört, ich habe das auch noch nie so empfunden. Und ich glaube, ich bin sehr streng, was so Subtexte bei Texten angeht. Also bei SMS. Weil da gibt's einige, aber Daumen hoch ist für mich einfach nur die kürzeste Art zu sagen, ja, mega, machen wir.
Ne?
Hätte ich jetzt aber auch. Also ich hätte die Ebene würde ich dem ungern hinzufügen, weil dann müsste ich heute vielen Menschen Entschuldigung schreiben.
Ja, ich habe mich das auch als zweites
gedacht. Das wäre auch eh mal angebracht.
Ja.
aber ich habe, was haltet ihr von Punkten in SMS? Also wenn wir jetzt mal berufliche SMS rausnehmen, wo man ein bisschen förmlicher schreibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Punkte am Ende eines Satzes eine SMS passiv-aggressiv machen.
Bitte?
Weil man schreibt ja, man macht sich die Arbeit, extra noch einen Punkt zu setzen, obwohl es überhaupt nicht im Rahmen einer persönlichen Unterhaltung bei SMS nötig wäre, diesen Punkt zu setzen. Wenn man Danke, Punkt schreibt, ist das passiv-aggressiv gemeint. Wenn man einfach nur Danke schreibt, ist es nicht passiv-aggressiv gemeint, weil man möchte die ganze Aussage ein bisschen trockener hinstellen und man macht sich die Mühe, extra noch ein extra Zeichen zu setzen. Aber und dieses extra Zeichen hat eine Aussage, weil jedes Zeichen bei so wenigen Zeichen hat eine Aussage.
Satzbauzeichen.
Also klar, wenn man jetzt mehrere Sätze schreibt, hallo, wie geht's dir, aber wenn man jetzt einfach nur schreibt, danke oder okay oder machen wir.
Ah, okay. Wenn man dann, also wirklich, wenn es nur die reine Information ist, die man da teilt.
Und ich glaube, wenn man Danke, Punkt schreibt, heißt es eigentlich, ja, okay, dann danke meinetwegen, fick dich.
Also ich hättest du mir gesagt, dass das innerhalb eines Satzes nicht in Ordnung ist, Komma zu setzen und einen Punkt zu setzen und Punkt, Punkt, Punkt zu machen, Ausrufezeichen zu benutzen, hätte ich gesagt so, fuck, dann mache ich alles falsch, weil dann hätte ich genau diese passiv-aggressive Art, die du gerade beschrieben hast, in jeder Nachricht. Wenn es aber nur das eine Wort ist wie Danke, Punkt, kann ich es nachvollziehen.
Ja, mach mich stinksauer. Will ich nochmal raus?
Fühl ich, möchte ich sagen.
Dankeschön.
Fühl ich.
Danke. Fühl ich, Punkt. Nee, das fühlt sich ja direkt anders an, wenn man schreibt, fühl ich oder fühl ich, Punkt.
Ja, das stimmt.
Direkt so eine, ja, fühl ich, ciao.
Also ich bin jetzt eher so, dass, also bei den einzelnen Wörtern mache ich es gar nicht, verstehe ich auch total, was du meinst. Ich hätte jetzt nicht drüber passiv-aggressiv nachgedacht, sondern nur gedacht, da meint es aber jemand sehr gründlich so. Aber im Satzbau passiert mir eigentlich, dass ich so so durchziehe ohne Satzbauzeichen und dann immer denke, ob das jetzt noch zu verstehen ist und dann eigentlich wie so ein alter, gefühlt wie ein alter Herr, so denke ich, jetzt muss ich das ein bisschen noch sortieren, damit das Gegenüber nicht völlig im Dada-Salat untergeht.
Das
kenne
ich auch.
So geht's mir eigentlich.
Aber ich bin jetzt gerade so krass verunsichert, ich glaube, ich schreibe einfach aber heute keine Nachrichten mehr.
Also zwischen uns alles wie immer. Aber ich habe wirklich, also so sehr ich mich das schön fand mit euch, so eine Art, für mich ist die Weihnachtszeit jetzt übrigens eingeläutet.
Mit dem November?
Wir saßen jetzt hier zusammen, haben Rottwein getrunken.
Ich habe schon mal einen Weihnachtskalender aufgemacht.
Du hast ein bisschen Adventskalender aufgemacht.
Wo sind die Duftkerzen? Wir haben keine angemacht. Hast du noch eine dabei?
Ich könnte beim nächsten Mal eine mitbringen, gar kein Problem.
Ich habe eine vergessen. Ich wollte eine tatsächlich mit ins Hotel nehmen. Ich bin ja jetzt ein bisschen
die Gebratapfelte.
Die Gebratapfelte. Ich wollte eine mitgenommen haben von zu Hause fürs Hotel. Habe ich nicht. Jetzt muss ich wieder irgendwo in den Westen fahren, weil im Osten Berlins gibt es ja nicht so Duftkerzenläden oder gibt es auch Duftkerzenläden?
Ach, garantiert.
Ja?
Bestimmt. Ich würde jetzt mal sagen, Kollwitzstraße.
Morgen Nachmittag habe ich Zeit, ich gehe in die Kollwitzstraße. Ich werde dich wissen lassen, ob ich eine gefunden habe. Aber ich bräuchte eine fürs Hotel.
Okay. Ich kaufe dir eine, wie immer.
Danke, das wollte ich damit sagen. Kannst du sie mir bitte vorbeibringen?
Aber eine rote Beete-Duftkerze.
Nee, bitte nicht.
Bitte nicht. Also Freunde, ich wollte nur sagen, Weihnachten ist jetzt. Ich habe tatsächlich Liebe geguckt, Duftkerzen sind an.
Das hast du tatsächlich vor der Sendung gesagt, tatsächlich Liebe.
Ja.
Am Wochenende hast du schon tatsächlich Liebe dir
reingebaut. Ich bin angeweihnachtet.
Ist das der Grund, warum du die NFL nicht gucken konntest?
Ja. Und deine Show auch. Konnte ich
nicht gucken. Das ist in Ordnung für mich. Die kann man ja bei Join sich nochmal angucken. Aber
das werde ich tun.
Da würde ich mich sehr freuen. Ja. Aber das finde ich krass, das wäre mir zu früh.
Ehrlich, nee, ist zu spät fast. Wir haben ja schon Mitte November, oder nicht?
Ja, aber so viel
Anfang November.
So viel gute Weihnachtsfilme gibt es ja gar nicht.
Ja, aber es geht ja auch viel um an Lichtern rumstehen und irgendwie tief frittiertes Essen und so.
Aber ich bin bei dir, jeden Adventssonntag einen Weihnachtsfilm gucken, totally in. Aber vorher nicht.
Ihr müsst mir eine Liste geben, weil ich bin da überhaupt nicht gut drin.
Oh, bester Film, Chevy Chase, schöne Bescherung.
Okay.
Unfassbar. Chevy Chase gerade 80 geworden, alles Gute. Alles Gute nachträglich.
Alles Gute nochmal, auch privat. Und jetzt, nachdem ich weiß, dass man im Osten sogenannte Plätzchen aussticht, das probiere ich vielleicht dieses Jahr auch mal.
Ja,
das ist ja toll, was ihr in der DDR alles hattet.
Das
war nicht alles schlecht.
Das wäre mir, glaube ich, zu aufwendig. Ich kaufe sie einfach nach wie vor beim Käfer.
Drei Freunde Kekse, nächstes Jahr.
Oh, das ist eine gute Idee. Matthias, schreib das auf.
Können wir jetzt gehen? Ich muss, glaube ich, mich übergeben.
Das ist ein guter
Ausstieg. Okay, das wollen wir
wunderbar.
Natürlich.
Ich wollte nur noch sagen, ich freue mich auf die Clubparty nächstes Jahr.
Ja, stimmt, richtig.
Wo auch immer. Ich weiß ja nicht, wann ich wieder da sein werde. Ich fand die Vorschläge von Andrea super. Alle mit den Baracken oder was ist Verein Simon und so. Falls wir da nichts finden, habe ich auch nichts dagegen für eine schöne bunte Wiene in der warmen Jahreszeit.
Ich habe völlig vergessen, dass wir... Da lasse ich mich manchmal mittlerweile ein bisschen von Joko anstecken, der einfach 1 Million Sachen in der Minute als Ideen in den Raum wirft und niemand greift die auf.
Nee, ich sage mich dann euch
drei
sitzen irgendwo in Darmstadt.
Was für ein Vereinsheim, was für eine Party, was machen wir? Aber du bist auf jeden Fall eingeladen. Andrea 100% kümmert sich. Andrea Petkovic kümmert sich.
In Darmstadt in so einem Vereinsheim, das fand ich dann irgendwie...
Machen wir total lieb. Ich bin 100% bei dir. André Petkovic hat sich auch nie wieder gemeldet bei mir.
Da war der Empfang aber schlecht.
Nee, aber das ist wirklich, ich weiß nicht, ob wir das outperformed haben mit ihr.
Nein. Nachdem wir, also ich glaube, es waren technische Probleme. Ich habe es gehört, weil es war zu gut gutlaunig.
Ja. Nee, ich fand es auch schön, aber das war so, mit einem Mal war Andrea weg und dann...
Das wäre geil. Na, da wird man drüber nachdenken.
Ja, das hat mich beschäftigt.
Andrea, bitte melde dich. Matthias, schreib das auf. Andrea soll sich melden.
Matthias, schreib das bitte auf.
Ja, okay.
Das war wunderbar, Leute.
Das war ganz toll, dass du
da
warst.
Dass du dir Zeit genommen hast, wirklich.
Ich hoffe, wir sind dir gerecht geworden.
Ja, seid ihr auch. Ich habe überlegt, ich schicke euch jetzt immer, wenn das dann soweit ist, jeden Tag den Inhalt dieser Box.
Da freuen wir uns, Joko, oder?
Aber per Post oder WhatsApp?
Per WhatsApp, natürlich. Auf jeden Fall. Digital.
Per Post wäre auch gut.
Mit Daumen hoch.
Mit Daumen hoch.
Mit Daumen hoch. Dann würde ich sagen, diese Folge war Daumen hoch.
Absolut, Daumen hoch.
Daumen hoch.
Starko. Grazie.
Gut gebratapfel.
Ich bin komplett durchgebratapfelt, Leute. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so...
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir...
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify...
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Das ist Post.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.